Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das Groß-Berlin-Gesetz machte es vor 100 Jahren möglich, 59 Dörfer, 27 Gutsbezirke und 8 bis dahin selbstständige Städte einzugemeinden. Und so wurde Berlin damals, gemessen an der Bevölkerungszahl, die drittgrößte Stadt der Welt, nach London und New York. Selbst Paris, Tokio oder Peking waren kleiner als Berlin und hatten nichts von dem, was Berlin zur Metropole der Roaring Twenties machte. Das Berliner Stadtmuseum widmet im Jubiläumsjahr der Vereinigung von damals eine Ausstellung und setzt mit dem Titel Chaos und Aufbruch einen leichten Akzent. Nikolaus Bernau ist Architekturkritiker. Er konnte die Schau heute schon sehen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Kann man einen Verwaltungsakt, und das war es ja erstmal, und seine Folgen tatsächlich spannend für eine Ausstellung aufbereiten?
Ja, das kann man erstaunlicherweise wirklich. Also ich muss zugeben, ich war etwas skeptisch am Anfang und dachte mir, okay, jetzt sehen wir also unendliche Mengen von Landkarten vor uns, die dann die verschiedenen Grenzen zeigen. Aber das hat das Büro Molitor aus Berlin völlig anders gemacht. Die haben eigentlich nur 100 originale Objekte ausgewählt. Das sind wahnsinnig wenige eigentlich, aber man merkt das kaum, weil der ganze Rundgang, der nach Themen sortiert ist, so spannend und so dynamisch in dieses alte Gebäude des Märkischen Museums hineinkomponiert wurde, mit verschiedenen Farben, mit Lichtzonen, mit Dunkelzonen und dann mit großen Scheiben, durch die man durchsehen kann, oder eben anderen Scheiben, durch die man nicht durchsehen kann, mit einigen Objekten, die dann in großen Vitrinen sind, oder anderen Objekten, die völlig frei stehen. Das ist ganz, ganz großartig gelungen und macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Beginnen tut die Ausstellung eigentlich ganz konventionell, nämlich, dass es davor das Chaos gab eben, nämlich das Chaos der vielen Gemeinden nebeneinander in der Mark Brandenburg, die sich nicht organisieren konnten, aber eben alle von dieser industriellen Revolution des späten 19. Jahrhunderts quasi überwältigt wurden, und dass es seit 1900 bereits die Planung gab, wir müssen irgendwie hier ein einheitliches Verwaltungsrecht schaffen. Und dann kommt eben der große Aufbruch 1920, wir schaffen Groß-Berlin, und das führt dann zur Wohnungsbaureform mit den Siedlungen von Bruno Taut und der Berliner Moderne. Da ist dann ein ganz tolles Küchenmöbel von Bruno Taut zu sehen, mit so einem kleinen Klapptisch daneben, oder eben auch Interviews mit heutigen Genossenschaftsmitarbeitern sowohl, aber eben auch mit Genossenschaftsbewohnern. Also es wird immer wieder versucht, der Sprung zur heutigen Zeit zu bringen. Oder es sind dann eben die tollen Stadtparks, die in der Zeit entstanden sind, die neuen Sportplätze, das riesige Freizeitbad am Wannsee, damals das größte Freizeitbad, das es überhaupt gab, und direkt daneben dann gleich so ein originaler Badeanzug, bei dem offensichtlich wahnsinnig wichtig ist, dass er ohne einen Zwickel hergestellt wurde im Schritt. Also solche Details werden da einem durchaus erklärt. Und dann der große Triumph vor allem Berlins und vor allen Dingen von Ernst Reuter, dem späteren regierenden Bürgermeister, nämlich die Gründung der BVG 1924, des damals größten Nahverkehrsverbands der Welt. Und endet dann im Grunde genommen in diesem chronologisch-historischen Teil schon gleich mit dem Ausblick auf die autogerechte Stadt mit einem originalen Hanomag-Wagen, bei dem es ja den bösen Spruch gab, eine Tonne Blech, eine Tonne Lack, fertig ist der Hanomag. Das war eben so ein Primitivwagen im Grunde genommen, aber mit dem beginnt dann schon die Automobilisierung.
Und das gegenwärtige Berlin, Nikolaus Bernau, kommt das auch vor in der Ausstellung?
Das ist immer wieder so der Bezugsrahmen. Das ist eigentlich das Spannende bei der Ausstellung, dass sie eben nicht rein historisch ist, sondern schon in dem historischen Teil immer wieder verweist darauf, ah, es gab auch andere Modelle und wir haben heute doch ganz ähnliche Probleme, wie zum Beispiel den Wohnungsbau oder wie die Verwaltungsreform, über die wir uns doch endlich mal einig werden sollten. Das ist in Berlin ein Dauerthema, solange ich mich irgend erinnern kann. Und das geht dann im zweiten Geschoss des Märkischen Museums richtig weiter, auf einer ganz eigenen Ebene. Und da sind viele Leute gefragt worden, zum Beispiel Verwaltungsleute oder Künstler. Was stellt ihr euch denn so vor, wie Berlin jetzt sich reformieren sollte? Das geht bis hin zu hinreißenden Modellen von Kindern, die gezeigt haben, ja, ich möchte, dass mein Haus endlich völlig eingegrünt wird. Das kann man übrigens theoretisch heute schon machen, wird nur nicht gemacht in Berlin, weil die Verwaltung nicht in die Gänge kommt. Oder eben eine Initiative, die sagt, wir können noch viel, viel mehr Holzhäuser bauen. Ja, geht auch nicht, weil die Verwaltung nicht in die Gänge kommt. Und neue Verkehrsideen und neue Ideen davon, wie die Stadt sich insgesamt darstellen soll. Das ist wirklich sehr schön und sehr lustig, wobei man eben auch sagen muss, das sind ziemlich genau die Stadtutopien, die man auch aus Rotterdam oder Kopenhagen oder von sonst woher kennt.
Zeigt die Ausstellung denn sonst eine neue Perspektive auf die Berliner Geschichte?
Nee, und das ist das eigentlich Überraschende. Es ist genau die sozialdemokratisch geprägte Erfolgsgeschichte, die man seit 1920 erzählt. Es gab die Revolution, die Sozialdemokraten haben die Macht bekommen. Sie haben endlich das gemacht, was alle Leute vorher verpasst haben. Und das ist schon eine sehr starke Verkürzung der Geschichte. Einfach deswegen, weil es erstens die Vorläufer in der Kaiserzeit völlig ausblendet, also was Verwaltungsreform, was Wohnungsbau etc. angeht. Es fällt vor allen Dingen jeder Vergleich nach Amerika oder nach Frankreich oder nach Großbritannien und es fehlt völlig die Kulturpolitik. Die wurde nämlich von Bürgerlichen dominiert und dann von Privatunternehmern oder in dem preußischen Staat. Während Wohnungsbau zum Beispiel war eben kommunal, das war sozialdemokratisch, deswegen ist er ganz schön breit.
Hat denn Groß-Berlin Modellcharakter gehabt?
Nein, leider nicht, muss man in vieler Beziehung sagen, weil das Besondere war an Groß-Berlin, und das spielt in dieser Ausstellung auch eine viel zu kleine Rolle, dass es so ungeheuer vielfältig war. Also in Groß-Berlin der 1920er Jahre gab es eben nicht die Einheitlichkeit zum Beispiel der Bauverwaltung oder der Verkehrsverwaltungen wie in Frankfurt oder wie in Hamburg, sondern es gab ganz, ganz viele Akteure nebeneinander, ganz linksliberale wie die Gewerkschaften und Erzreaktionäre wie die Veteranenverbände, dazwischen die Beamtenbauverbände oder die Kirchen. Alleine was den Wohnungsbau angeht, ist also das Bild viel, viel breiter gewesen als das, was auch in dieser Ausstellung wieder gezeigt wird. Das ist das eine. Das andere ist, aus der Außenperspektive war Groß-Berlin zunächst überhaupt kein großer Erfolg. Es war vor allem das Entstehen eines Molochs, der verbunden war mit der Entmündigung von ganz alten und sehr selbstständigen Städten, wie zum Beispiel Spandau, Köpenick oder Charlottenburg. Und die haben sich ja auch vehement dagegen gewehrt. Und zwar durchaus nicht nur die Reichen gegen die Armen, wie es in der Ausstellung dargestellt wird, sondern auch die Arbeiterstadt Spandau war gegen die Vereinigung, genauso wie das bürgerliche Köpenick im Osten war auch gegen die Vereinigung. Und da ging es eben darum, dass es um Autonomie ging, aber es ging auch um die Selbstständigkeit von Institutionen. Und wenn man sich heute zum Beispiel im Ruhrgebiet anguckt, dass dort eigentlich jede Stadt über 300.000 Einwohnern eigene Theater hat, eigene Museen, eigene Kunsthallen etc. pp., und dann nach Berlin guckt, wo Bezirke mit 350, 380.000 Einwohnern nicht mal ein Stadtkino haben, dann muss man sagen, aus dieser Perspektive gesehen, ist Groß-Berlin eben auch eine Verarmung gewesen. Und deswegen ist es einfach ein Sonderfall geblieben. Es war ein großer Erfolg, was die Verwaltung anging. Es konnte nie in Frage gestellt werden, einfach weil direkt danach die Diktaturen begannen. Und es hat sich inzwischen auch eingelebt, wenn man so will. Aber aus der Perspektive der kleinen Städte war das nur bedingt ein großer Erfolg.
Chaos und Aufbruch Berlin 1920 bis 2020 ist die zentrale Ausstellung eines großen Kooperationsprojektes, an dem 12 Bezirksmuseen beteiligt sind. Fotografien und Biografien aus 100 Jahren Groß-Berlin kann man sich auch auf dem Online-Portal 1000-mal Berlin anschauen. Für uns hat Nikolaus Bernau das Projekt eingeordnet. Dafür besten Dank.
Gerne.